ARD Sounds.
Ihre Vorherbstpressekonferenz ist ja heute und Sie ziehen eine erste Bilanz. Was bedeutet das also für den Jahrgang 2026?
Das wissen wir noch nicht. Wir haben natürlich die Trockenheit als prägendes Element dieses Jahres. Wir erwarten natürlich geringere Erträge durch die fehlenden Niederschläge. Wir erwarten einen guten Jahrgang mit einer stabilen Säure, aber es kann sich in 2 oder 3 Wochen noch vieles ändern. In den frühen Gebieten wird ab etwa 24. die normale Lese beginnen, späteren Gebieten vielleicht 1 oder 10 Tage später. Dann wissen wir mehr, aber im Moment ist man unsicher über das, was jetzt passieren wird. Klar ist, wenn Produzenten von Trauben oder Fasswein zu geringe Ernten haben, dann wird es auch auf deren wirtschaftliches Ergebnis durchschlagen und es wird dann für viele noch dramatischer in der derzeitigen krisenhaften Situation.
Auf diese Gesamtwirtschaftslage schauen wir gleich noch. Darf ich Sie noch fragen, was das für Rheinland-Pfalz zum Beispiel konkret heißt? Also das ist ja ein Bundesland mit sehr viel Weinanbau und teilweise haben Betriebe dort auch schon die Lese vorgezogen. Also müssen die Trauben da jetzt schnell runter, bevor sie Rosinen werden?
Nein, die Trauben werden jetzt nicht gleich Rosinen, aber man hat natürlich die Reife und die Säure im Auge und dementsprechend, je nachdem, welches Produkt ich produzieren möchte, welche Traubensorte ich ernten möchte, muss ich natürlich meinen Lesetermin so gestalten, dass das für mich passt. Und das ist an manchen Stellen der Fall, vor allen Dingen für neue Weine. Die Lese für neuen Wein hat begonnen, für diesen Federweißen. Aber in Rheinland-Pfalz, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Sie haben an der Mosel andere Bedingungen wie in der Südpfalz oder wie in Rheinhessen oder an der Nahe. Das sind einfach zu heterogene Situationen, dass man das nicht verallgemeinern sagen kann.
Langfristig wird Ihnen diese Klimakrise sicherlich weiter zusetzen. Wir laufen ja auf Sommer zu, die dazu tendieren, entweder extrem trocken oder auch sehr regnerisch zu werden, was ja auch nicht gut ist, weil das zu vermindertem Wachstum und auch Fäule führen kann. Welche Möglichkeiten hat denn der Weinbau, sich im Klimawandel ein Stück weit neu zu erfinden?
Der Weinbau war schon immer anpassungsfähig und wandlungsfähig. Über die Geschichte hinweg waren auch immer schon Wetterschwankungen, Klimaschwankungen möglich. Natürlich ist es herausfordernd, aber wir werden schauen müssen, ob wir mit Erziehungsarten, mit Erziehungsformen, mit anderen Unterlagsreben arbeiten müssen, die trockenresistenter sind oder vielleicht dann auch bei diesen trockenen, kalten Wintern auch frostresistenter sind. Das sind Entwicklungen, da werden wir angewiesen sein auf den Input aus den wissenschaftlichen Instituten, die sich ja diesem Thema schon lange widmen. Aber ich bin da guten Mutes, dass wir das schaffen können.
Ein weiterer Teil dieser Krisensituation ist ja die Absatzkrise. Also Menschen trinken weniger, sie trinken andere Dinge, tendenziell nicht mehr so viel Alkohol. Der Absatz im Ausland wird schwieriger durch US-Zölle oder auch einfach durch mehr Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Wie reagiert Ihre Branche darauf?
Diese Absatzkrise ist ja weltweit. Natürlich haben wir einen Rückgang bei dem Konsum, aber wir haben auch eine Kaufzurückhaltung. Kaufzurückhaltung aufgrund wirtschaftlicher Verunsicherung der Menschen in den letzten 2, 3 Jahren durch Krieg und Inflation. Die Menschen sind ausgewichen auf günstigere Herkünfte, wo wir mit unseren Standortfaktoren, wie wir sie hier haben, Sie haben vorhin die Autoindustrie angesprochen, wir sitzen letztendlich im gleichen Boot, nicht mit können, nicht konkurrenzfähig sind. Das ist ein Punkt. Für den Inlandsmarkt und auch im Auslandsmarkt sind wir sehr stark tätig. Wir wissen, wir müssen auf allen Märkten besser werden und arbeiten da mit dem Deutschen Weininstitut sehr eng zusammen und versuchen auch mit einer neuen Weinkampagne jedes Zehntel oder halbe Prozent, dass wir Inlandsabsatz mehr schaffen, wird uns helfen. Und den Export müssen wir intensivieren. Deutschland war früher besser im Export, hat leider verloren. Sie haben unter anderem Punkte genannt. Das müssen wir ausbügeln.
Eine, ich nenne es mal ein bisschen ketzerische Interpretation, wäre natürlich auch die, dass es hier zusätzliche Absatzmärkte gab in den letzten Jahren, die einfach nicht mehr so liefern. Also letztlich, das ist ein Zusatzgeschäft, das da wegbricht, das aber sehr lukrativ war. Kann der Weinbau in Deutschland sich denn eventuell auch, ich nenne es mal gesund, schrumpfen, einfach auf ein Niveau vor den Zeiten von China-Geschäft und US-Exporten und sagt, naja, wir sind wenigstens stabil, wenn man das jetzt über die ganz lange Zeit sieht?
Es wird auf jeden Fall sinnvoll sein, egal in welcher Situation man sich befindet, alle Märkte zu bespielen, sei es Inlandsmärkte als auch Auslandsmärkte. Aber natürlich, Sie haben recht, möglicherweise werden wir eine Schrumpfung erleben. Wir werden Betriebe verlieren, wir werden Weinbergsflächen verlieren. Aber unser Ansatz ist eben auch der, wir wollen die Landschaften erhalten, die Kulturlandschaften, die ganz wertvoll sind, natürlich auch für die Biodiversität. Weinbau ist anerkanntermaßen eine biodiversitätsfördernde Kulturmaßnahme. Und hier gilt es, Lösungen zu suchen, an denen wir dran sind, in Abstimmung mit der Politik, um hier auch die richtigen regulatorischen Möglichkeiten zu haben, um einzugreifen.
Sie haben es gerade gesagt, wir werden Betriebe verlieren und das sind ja teilweise Betriebe, die schon viele, viele Generationen ihren Betrieb aufrechterhalten, teilweise seit der frühen Neuzeit. Diese Weingüter sind aber nicht nur wirtschaftlich unter Druck, sondern auch, wenn der Generationenwechsel ansteht. Denn es ist lange her, dass Betriebe ganz selbstverständlich von einer Generation an die nächste gegangen sind. Wie gehen Sie damit um, dass junge Leute eben begeistert werden müssen für ihre Branche?
Ja, wir werben dafür, in die Branche zu gehen, in der Branche zu bleiben, natürlich. Wir arbeiten mit Jugendorganisationen wie der Deutschen Landjugend zusammen und anderen. Wir versuchen natürlich auch dafür zu sorgen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Betriebe gut sind. Weil das ist das beste Argument, junge Leute in die Branche hineinzubekommen, dazu zu bewegen, den Betrieb weiterzumachen. Wenn die jungen Leute keine Chance für ihre Zukunft sehen, dann werden sie sich anderen Branchen zuwenden. Das ist ein normaler Prozess. Also müssen wir schauen, dass die Bedingungen für die Betriebe, für die Unternehmen einfach besser werden.
Um das konkret zu machen, wird wahrscheinlich so ein potenzieller Nachfolger dann fragen, warum soll ich in einen Betrieb einsteigen, bei dem klar ist, dass ich bei gleicher Arbeit wahrscheinlich weniger verdienen werde, mir weniger leisten werden könne, als die Generation meiner Eltern. Warum sollen die das machen? Was sagen Sie denen?
Ja, das ist eine Investition in die Zukunft und da werden die Besten werden das schaffen. Andere, die vielleicht nicht so clever sind, nicht so gut ausgebildet sind, nicht so wirtschaftliches Denken anwenden, nicht so zeitintensiv arbeiten wollen, die werden das nicht schaffen. Da muss eine Familie dazu passen, da muss die Familie mitziehen, muss akzeptieren, dass der Betriebsleiter eben keinen 35 oder 40 Stunden Woche hat, sondern mehr leisten muss. Das gehört heute schon dazu und das müssen die jungen Leute in ihr Kalkül mit einbeziehen, das ist klar.
Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.